Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge gemeinsam mit unserem Chefvolkswirt Carsten Pszeski aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Carsten, nachdem es im August zumindest für die Zentralbanker selbst eine Verschnaufpause gegeben hat, sind sie jetzt im September alle wieder zusammengekommen. Die EZB hat ja letzte Woche den Anfang gemacht, darüber habt ihr ja bereits gesprochen. In dieser Woche ging es aber ganz munter weiter. Es hat sich die Schweizer Nationalbank getroffen, da gab es entgegen den Erwartungen eine Pause im Zinserhöhungszyklus. Die schwedische Nationalbank hingegen hat nochmal 25 Basispunkte nachgelegt, genauso wie die norwegische. Es hat sich aber auch noch die FED getroffen. Und was die gemacht hat, interessiert uns natürlich insbesondere. Einen Zinsschritt gab es am Mittwoch nicht, dafür aber einen ziemlich hawkischen Tonfall und große Zuversicht, was die konjunkturelle Entwicklung betrifft. Aber vielleicht der Reihe nach, die FED hat die Zinsen nicht angehoben, sagt sich aber selbst noch eine Zinserhöhung für dieses Jahr voraus. Warum denn dann nicht gleich am Mittwoch?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Gut, da muss man natürlich dazu sagen, die haben erst diese Zinserhöhung erst nicht angekündigt noch im Laufe des Jahres. Das ist ja, sind ja diese Dot-Plots, ja, wo dann alle FED-Mitglieder nach der Sitzung dann ihre eigenen Prognosen für ihren eigenen Zins veröffentlichen. Und da sieht man halt, dass da eine Mehrheit davon ausgeht, dass jetzt nochmal vor Jahresende der Zins erhöht wird. Das ist ja auch so, ne, eine komische Geschichte. Gut, hat damit zu tun, wenn man sich mal anschaut, dass die FED, so wie du es gesagt hast, relativ optimistisch ist, was die Konjunkturaussichten betrifft in den USA. Dass sie eigentlich, wenn man es zusammenfasst, ausgeht von einer sogenannten sanften Landung der US-Wirtschaft. Also Wachstum nimmt zwar ein bisschen ab, wird aber keine Rezession und gleichzeitig kommt die Inflationsrate auch langsam runter. Und da kann man natürlich doch auch ein bisschen Zweifel bei haben, bei so einem Szenario. Ja, wenn man sich anschaut, wir haben hier wirklich, so wie in Europa ja auch, die aggressivste Zinserhöhungsphase seit Jahrzehnten. Und dass das halt wirklich mit einer sanften Landung der US-Wirtschaft enden wird. Also jedenfalls unser Kollege in New York, James Knightley, ist damit definitiv nicht einverstanden. Und ich würde auch sagen, also so das Bild, was die FED jetzt gerade beschreibt und zeichnet, ist mir doch echt mindestens einen Ticken zu optimistisch, zu rosarot gefärbt. Ist so ein bisschen so eine, ja, so ein, eigentlich so ein Disneyland-Geschichte mit einem Happy End. Und es wäre zu schön, um wahr zu sein, aber ich kann es mir im besten Willen nicht vorstellen, denn wir sehen ja schon, dass wir immer noch zu tun haben mit den verzögerten Wirkungen der hohen Zinsen. Ob das dann nun die Kreditkartenverschuldung ist, die zugenommen hat. Ob das auch, was wir sehen bei Krediten für Autos, die Autokauf, die zurückgehen. Wir sehen, dass die Überschussersparnisse der Amerikaner zurückgegangen sind. Wir werden jetzt im Herbst halt sehen, was das für Folgen haben wird, dass die Studentenkredite wieder abgezahlt und zurückgezahlt werden müssen. Also da hängt ja echt eine ganze Menge noch über der amerikanischen Konjunktur, sodass wirklich dieses sanfte Landungsszenario der FED für mich zu optimistisch ist.
Ich finde das auch überraschend, sage ich mal. Also die Wachstumsaussichten, die wurden ja sogar im Vergleich zu den letzten Prognosen sogar nochmal verbessert.
Genau, ja.
Zeitgleich deutlich strengerer geldpolitischer Kurs. Und du hast auch gerade diese Rückzahlung der Student Loans angesprochen. Wir haben da ja schon mal vor einigen Wochen drüber gesprochen, dass genau das so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein könnte. Gibt es denn jetzt schon Hinweise mittlerweile darauf, wie sich das auswirkt? Also diese Zahlungen, die werden ja erst ab Oktober fällig, aber vielleicht sieht man schon ein bisschen was im Konsumentenvertrauen.
Ist halt noch zu wenig, muss man auch ganz deutlich sagen. Also die, und ja, und das ist natürlich vielleicht der einzige Grund, der jetzt der FED recht zu geben scheint. Die US-Wirtschaft zeigt sich, Stand jetzt, immer noch widerstandsfähiger als befürchtet. Das Verbrauchervertrauen nimmt ein bisschen ab. Ja, der Arbeitsmarkt so in der zweiten Ableitung, also so unter der Oberfläche, kühlt sich ein bisschen ab. Aber das ist überhaupt noch wirklich überhaupt nichts Dramatisches. Wir hatten dann jetzt auch, wenn man nicht mal ein paar, auch vor ein paar Wochen schon, ein paar Ergebnisse jetzt zum Beispiel von den Kaufhäusern anschaut, ja, von den Einzelhandelläden auch. Da sieht man, oder gab es einige, ich glaube sogar Macy's, die halt dann doch gezeigt haben, okay, wir haben ja doch höhere Zahlungsausfälle schon, wir haben ein bisschen einen Absatzschwund. Also da merkt man schon so langsam erste Zeichen, dass auch der Konsum ein bisschen schwächelt, und das wäre ja so ein Vorbote für die Tatsache, dass die Leute wissen, dass sie halt ihre alten oder aktuellen Studentenkredite zurückzahlen müssen und dass sie damit das halt auch schon in den letzten ein, zwei Monaten vielleicht ein bisschen sparsamer geworden sind. Aber im Großen und Ganzen, das muss man halt doch auch zugeben, es gibt jetzt noch keine harten Daten, die jetzt zum Beispiel ein starkes Indiz dafür sind, dass wir auch wirklich in diese Rezession hineinrutschen.
Ja, aber wie du gesagt hast, es ist schon schwer vorstellbar, dass das alles passieren kann, ohne dass es wenigstens ein bisschen negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Aber inwiefern spielt denn jetzt dieser aktuelle Haushaltsstreit eine Rolle für die wirtschaftlichen Aussichten, der jetzt neu aufgekommen ist? Also beziehungsweise kannst du vielleicht ganz kurz erklären, worum es genau bei dieser Diskussion zwischen Demokraten und Republikanern nun geht?
Na gut, das ist ja mittlerweile eine alte Diskussion, schon seit dem Frühsommer. Im Grunde genommen, ja, es ging natürlich die Einigung um die Schulden, für die Schuldengrenze. Und wir haben hier jetzt die Situation, in der die Republikaner natürlich mehr Einsparungen sehen möchten, die dann auch viel für soziale, öffentliche Leistungen, Kürzungen sehen wollen, während die, und dann geht es dann doch wieder um Bildung, dann geht es um Gesundheitssorge und die Demokraten, die natürlich nicht bereit sind, jetzt hier nochmal richtig zurückzuziehen. Es gibt Leute, ja, die sagen, es könnte dann doch noch im Frühjahr wieder zu einem Government Shutdown kommen, aber das sind natürlich die gleichen Leute, die das auch schon im Sommer angekündigt haben. Und ich wäre von daher doch echt ein bisschen vorsichtig, um jetzt wird das Bild für die USA zu dramatisch zu zeichnen. Ja, die einen sagen, okay, was jetzt im Sommer nicht passiert ist, das passiert dann irgendwann schon. Gleichzeitig sehen wir doch, dass auch mit dem Präsidentschaftswahlkampf, ich sehe jetzt wirklich nicht, dass sich die beiden Parteien es leisten können, dass wir wann auch immer jetzt zwischen jetzt und den Wahlen im November nächsten Jahres, dass wir wirklich einen Government Shutdown bekommen. Weil ich denke, die Lage in den USA zu brenzlig wäre und das Hin- und Herschieben mit wer hat denn nun Schuld und wer hat nicht, beiden Parteien schaden würde. Sodass für mich jetzt diese ganze Schuldendiskussion, wo einsparen in den kommenden guten Jahr, eigentlich keine Rolle spielen wird.
Was allerdings auch ein Grund natürlich dafür sein könnte, dass man jetzt bei der Fed doch noch mal ein bisschen strikter im Tonfall geworden ist, ist, dass die Angst vor einem erneuten Anziehen der Inflation irgendwie gar nicht so gering zu sein scheint, vor allem wegen der höheren Ölpreise. Das habe ich jetzt auch von der EZB schon öfters gelesen. Beunruhigen die dich denn auch so?
Also beim Falle der Fed, erstmal USA, haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir jetzt hier Streiks auch bekommen. Ja, also die Fed, denke ich, hat auch noch ein bisschen Angst davor, dass wir dann anstelle der weiteren Abkühlung des Arbeitsmarktes doch nochmal einen Anstieg der Löhne sehen werden. Dann würde ich sagen, diese traditionellen Zweitrundeneffekte bekommen. Das ist eine deutliche Angst der Fed. Und die Ölpreise spielen definitiv auch eine Rolle. Ja, das ist aber, kann sagen, okay, das ist eigentlich fest eher eine Sache der letzten ein, zwei Wochen. Ja, wir standen jetzt unter der Woche auch mal ganz kurz auf $95 pro Barrel beim Öl. Das ist deutlich höher, als auch beide Notenbanken in ihren eigenen Prognosen jetzt als technische Annahme drinstehen haben. Und wir wissen einfach, dass das natürlich ein Inflationstreiber ist. Nicht nur ein Inflationstreiber, sondern natürlich auch ein Wachstumshemmnis für Europa, auch für Europa nochmal viel stärker als für die USA, weil die USA ja auch ein Nettoausfuhrland für Energie ist. Also von daher denke ich, wird sich die Fed Ein bisschen weniger Sorgen machen um die gestiegenen Ölpreise. Und ja, das kann die Inflation ein bisschen mehr nach oben drücken. Aber ich denke, da macht man sich etwas weniger Sorgen, während für Europa, für die EZB, das eigentlich dieses Dilemma, was wir jetzt auch schon letzte Woche hatten, nämlich wie muss ich als Notenbank jetzt mich entscheiden zwischen einer immer schwächer werdenden Wirtschaft und einer immer noch zu hohen Inflation, das wird ja noch zunehmen. Ja, weil einfach die höheren Ölpreise natürlich dazu führen werden, dass wir jetzt alle von unseren Wachstumsprognosen ein paar Basispunkte runternehmen können. Also sprich, die Wirtschaftsentwicklung wird sich damit automatisch verschlechtern und gleichzeitig werden die Inflationsprognosen wieder ein klein bisschen nach oben angehoben werden. Also ja, da kommen wir noch mehr in dieses eigentliche Stagflationsszenario. So, und wie reagiere ich jetzt darauf als Notenbank? Mache ich weiter mit Zinserhöhungen? Natürlich auch wissend, dass ich einen angebotsseitigen Preisschock ja eigentlich nicht mit Zinspolitik irgendwie wieder zurückdrängen kann. Also wissen, dass ich damit dann eine Abkühlung der Konjunktur nochmal verschärfe. Ja, und das ist, also für die EZB ist es noch ein viel größeres Dilemma. Und dann kommt sozusagen die entscheidende Dimension dabei hinzu. Und die entscheidende Dimension ist Glaubwürdigkeit. Die meisten Notenbanken sind natürlich doch sehr stark beschäftigt mit ihrer Glaubwürdigkeit. Warum ist das so wichtig für eine Notenbank? Weil sie denkt und damit ja auch zum großen Teil wirklich die langfristigen Inflationserwartungen verankert. Also solange die Wirtschaftsteilnehmer das Gefühl haben, dass die Notenbank irgendwie schon dafür sorgen wird, dass die Inflation langfristig wieder auf ihre Zielstellung zurückfährt, dann hilft es natürlich auch, dass die Inflation da wirklich auch wieder hingeht. Wenn Wirtschaftsakteure dann irgendwann mal den Glauben verlieren, dass Notenbanken das schaffen, dann sind wir wahrscheinlich noch mehr in diesem hohen Inflationsszenario. Und von daher, und das ist, denke ich, ein Punkt, der noch häufig unterschätzt wird von den Märkten, weil dann die Märkte gerne halt wirklich nur auf die ganzen Daten reinschauen, ob das dann Inflationsdaten oder Wachstumsdaten sind oder was auch immer. Es wird unterschätzt, dass die Notenbanken ihre eigene Glaubwürdigkeit als extrem wichtiges Gut ansehen. Und das spräche halt dafür, dass trotz aller negativen Folgen, die auch die höheren Ölpreise für die Realwirtschaft haben werden, die Notenbanken und vor allem die EZB doch nochmal geneigt sein werden, auf so eine angebotsseitig getriebene Inflation mit weiteren Zinserhöhungen zu reagieren.
Und wenn wir jetzt mal über die oder hinter die Zinserhöhungen schauen und nehmen jetzt mal alles zusammen, was du gerade erklärt hast, also die wirtschaftlichen Aussichten, die Inflationserwartungen, was bedeuten die denn jetzt für den geldpolitischen Pfad im nächsten Jahr oder eben nach den Zinserhöhungen? Also die Fed selbst hat ja die Prognose für die Zinssenkung ordentlich nach unten geschraubt, also in diesem Dotplot. Und höher für länger, was wir auch schon öfter angesprochen haben, das scheint jetzt wirklich global die Strategie schlechthin zu sein. Die Finanzmärkte erwarten jetzt, dass Fed und EZB in etwa zeitgleich und dann auch in ähnlichem Maße nächstes Jahr die Zinsen senken werden nächstes Jahr.
Ja, also an das Zeitgleich glaube ich wirklich nicht. Ich meine, bisher läuft die EZB der Fed hinterher. So, ist die Frage, enden sie jetzt wirklich beide zeitgleich jetzt vor Jahresende mit dann der wirklich allerletzten Zinserhöhung? Möglich ist es. Aber dass man jetzt auch wirklich zeitgleich mit Zinssenkung anfängt, scheint mir ein bisschen zu überzogen. Warum? Weil natürlich eine Zinssenkung in erster Linie erstmal auch verkauft werden wird als eine kosmetische Zinssenkung, als eine erste Gegenbewegung, um vielleicht dann doch an dem Moment leicht zu restriktive Geldpolitik ein bisschen mehr zu lockern, ohne dass sie locker wird. Und da hat natürlich die Fed auch aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt ein höheres Zinsniveau hat die Fed da auch deutlich mehr Möglichkeiten. Wir sehen ja auch, dass in den USA die Inflationsrate erst bisher ja auch schneller runtergekommen ist als in der Eurozone. Warten wir mal, bleiben wir bei der USA. Wir haben jetzt die Fed, die jetzt sagt, okay, wir haben in unserem Dotplot noch 50 Basispunkte Zinssenkung. Sie hatten beim letzten Mal noch 100 Basispunkte Zinssenkung drin im Jahr 2024. Und das haben wir auch schon, denke ich, häufiger diskutiert, das sieht man auch in unserem Monthly, sind in Person unseres Kollegen in New York ja aggressiver. Wir haben aber auch mehrere Quartale eine schrumpfende US-Wirtschaft in unserer Prognose und als Folge davon halt eine Notenbank, eine Fed, die die Zinsen um 200 Basispunkte senken wird. So, das ist immer eine ganz andere Geschichte, die aktuell von den Märkten nicht geglaubt wird. Für die EZB, denke ich, haben wir das über die Frage, okay, die werden nicht zeitgleich mit der Fed anfangen. Wir haben dann wahrscheinlich eine EZB, die dann aber anfangen muss nach einer Weile, wenn die Fed wirklich so aggressiv die Zinsen senkt, wie wir das aktuell erwarten. Weil ansonsten würde halt der EZB erstens der Wechselkurs um die Ohren fliegen und zweitens würde auch die Zinskurve, weil wir auch traditionell wissen, dass die Bewegung der langfristigen Zinsen in den USA immer auch Folgen haben für die langfristigen Zinsen in Europa, würde also die Zinskurve in Europa noch mehr invertieren, in inverseren Verlauf haben und da wird die EZB ein bisschen gegensteuern, um dann auch zu reagieren. Ja, aktuell würde ich sagen, wahrscheinlich 50 Basispunkte, vielleicht maximal 75, das ist schon viel, Zinssenkung bei der EZB. Und da kann man sich auch so anschauen, wir wissen, dass eigentlich so in den USA, geht man davon aus, dass der Realzins bei 1% ein neutrales Niveau hat. Also wir sind jetzt, lass dann noch eine weitere Zinserhöhung kommen, dann wären wir bei 5,50 bis 5,75. Eine Inflationsrate, erstmal angenommen, die Inflationsrate in den USA bleibt dann irgendwo bei 2 bis 3%. Dann habe ich halt in der Tat gute 200 Basispunkte Zeit oder Raum, um den Zins einfach nur von einem dann sehr restriktiven Niveau auf ein neutrales Niveau zu bringen. Ja, in Europa, mal gleiche Back-of-the-Envelope-Berechnung, wenn ich jetzt bei dem Einlagenzins halt von, wir sind jetzt bei 4, vielleicht 4,25 Jahresende, dann kann ich halt, und ich habe eine Inflationsrate von 3 im nächsten Jahr, dann habe ich auch hier natürlich deutlich Luft für sowas wie 75 Basispunkte und bin dann eigentlich immer noch leicht restriktiv. Ja, also von daher, es gibt im nächsten Jahr Luft für Zinssenkung, auch scheint es aktuell noch komplett ausgeschlossen und eigentlich naiv sowas zu sagen, aber es gibt deutlich diese Möglichkeit, diesen Raum für Zinssenkung und dann ist das keine lockere Geldpolitik, sondern es ist einfach nur eine Lockerung einer sehr restriktiven Geldpolitik.
Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr drauf gespannt, wenn das dann soweit sein sollte. Es wird sich wahrscheinlich auch komisch anfühlen, darüber dann zu sprechen und nicht mehr nur über steigende Zinsniveaus. Du hast eben auch schon den Wechselkurs noch angesprochen. Und der Euro hat in den letzten Tagen bzw. Wochen nochmal weiter gegen den US-Dollar verloren. Nun, da die Fed auch ganz klar diesen Höher-für-Länger-Kurs kommuniziert, nochmal mehr. Vielleicht kurz zum Abschluss. Meinst du, das ist jetzt die sanfte Landung, die in den USA auch von Marktseite erwartet wird? Oder ist es eher eine deutlich härtere Landung, die für die Eurozone gesehen wird?
Ja, ich denke, wir sind wahrscheinlich eher, dass wir eine härtere Landung jetzt für die Eurozone gesehen wird, als die EZB das hat.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Carsten. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns einfach einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns dann schon auf nächste Woche. Tschüss!